Ja, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, ob ihr es glaubt oder nicht, wo ich das Briefeschreiben gelernt habe. Sowas kennt man heute fast gar nicht mehr, gell? Ein klassischer Brief, sogar mit deutschen Briefmarken. Ja. In der Volksschule habe ich das gelernt, ja. Ich kann mich noch genau erinnern, da hat man so ein Kuvert gekriegt und dann hat man genau da so ein paar Zeilen machen müssen und da den Adressaten, also den Empfänger, hinschreiben müssen. Und da oben, da war so ein Feld für den Absender, ja. Ich weiß, manche schreiben das hinten auf, aber korrekt ist das da aufschreiben, ja. Da gibt es ganz genaue Normen und auch die Abstände und die Linien und so. Und dann, wie man einen Brief überhaupt schreibt, ja, mit einer ordentlichen Anrede und dann einen einleitenden Absatz und dann gewisse Absätze. Und ganz wichtig, unten dann original signieren. Ja. Machen ja die Leute heute auch nicht mehr. Also auch wenn ich Bewerbungsschreiben kriege ich irgendeine Computerunterschrift oder Mickey-Maus-Unterschrift oder unterschreiben die Leute gar nicht mehr. Ja, aber damals haben wir das noch genau gelernt. Lernt man das heute auch noch? Ja, ja ihr bringt es noch bei. Gut, das ist gut, ja. Lernen Sie nicht nur Insta und TikTok und so. Nein, okay, passt. Ja, so selbstverständlich ist das nicht. Mit der Claudia habe ich auch geredet. Die gesagt, in der Schule lernen Sie, wie man Computer Briefe schreibt. Ja. Aber so handschriftlich wird fast nichts mehr gemacht. Aber das Briefe schreiben, das zu lernen, das war für mich ganz wichtig, nämlich auch später dann in der verliebten Phase. Ja, es ist jetzt auch schon. Ja. Also 2 Jahrzehnte circa, ja. So lang ist das circa her. Und es war wichtig, also diese Kunst zu beherrschen, weil ein Brief ist ja doch was ganz was Persönliches und er geht von Herz zu Herz und hat eine persönliche Note. Man, auch das wird ja heute nicht mehr so gemacht, so Briefe schreiben unter Verliebten. Da geht man lieber aufs Online-Portal. Da kann man noch rechts wischen oder links wischen, ob die Kandidaten jetzt vielleicht oder nicht, oder ich kenne mich da nicht so genau aus. Gell? Ja. Ich war da eher ein bisschen auf der konservativeren Seite. Wie gesagt, ist ja schon ein bisschen länger her bei mir. Ich weiß, man sieht es mir nicht an oder vielleicht doch, keine Ahnung. Ja, aber dieses Handwerk hat der Paulus schon sehr gut verstanden, wie man Briefe schreibt. Und er hat im Neuen Testament nicht weniger als 13 Briefe geschrieben. Ja, manche glauben sogar 14, aber 13 sind einmal fix bestätigt. Und die sind alle Teil des Neuen Testamentes. Und einer davon ist eben der zweite Korintherbrief, den wir ja schon vor ein paar Wochen angefangen haben, uns gemeinsam anzusehen. Und in diesem Brief verteidigt er unter anderem sein Apostelamt. Und da wollen wir heute fortsetzen im dritten Kapitel. Und bevor ich aber den Text lese, beten wir noch gemeinsam und dann steigen wir direkt ein. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns heute erneut in deinem Namen versammeln dürfen. Wir danken dir für dein Wort, dass du uns erlöst hast, dass du uns erkauft hast aus einer gefallenen Welt. Danke, dass es reine Gnade ist, dass wir heute da sitzen und vor dir stehen dürfen. Und ja, wir wollen jetzt bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du unsere Herzen aufmachst und uns innerlich berührst. Danke, dass dein Wort uns verändert. Amen. Ja, ich bin ja selber gespannt auf die eigene Predigt, weil ich habe sie selber ehrlich auch noch nicht gehört. Ja. Und das Thema der heutigen Predigt, jetzt, ich muss, es ist leider, du hast ja gesagt, ich habe Geburtstag gehabt gestern, gell? Und seitdem brauche ich jetzt eine Brille. Ja, es ist so, was die. Ja, das ist schön, dass ich eine Kappe, was dem man sorgt hervor, das ist die Altersweitsichtigkeit, jetzt was einsetzt, leider. Aber jetzt schaut man wenigstens mal auch intellektuell aus. So. Also, das Thema der heutigen Predigt, 2. Korinther 3, ich habe es überschrieben mit dem Titel eben: Dein Leben ist ein Brief Christi, ein Dienst für Gott im neuen Bund, geprägt von Freiheit und zunehmender Herrlichkeit. Dein Leben ist ein Brief Christi, ein Dienst für Gott im neuen Bund, geprägt von Freiheit und zunehmender Herrlichkeit. Drei Teile. Wie gesagt, der erste, dein Leben ist ein Brief Christi. Lesen wir mal den Text. Immer das extra ausgedruckt, dann ist es ein bisschen größer. In zwei Versionen, Elberfelder und die Hoffnung für alle. Mal schauen, vielleicht wechseln wir ein bisschen hin und her. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Paulus hat am Anfang, wo er einsteigt ins dritte Kapitel, einen ziemlich argumentativen Einstieg. Er muss sich verteidigen. Warum? Weil er angegriffen wird durch falsche Apostel. Immer wieder. Und deshalb steigt er da so ein in den ersten drei Versen und sagt da, müssen wir uns jetzt erneut selber empfehlen? Bereits im ersten Korintherbrief, und genau genommen, es hat eigentlich mehr Korintherbriefe gegeben, aber es sind uns nur zwei überliefert, aber es hat mindestens noch einen dritten, wenn nicht einen vierten gegeben. Und bereits in dem ersten, der uns überliefert ist, in Kapitel 9, hat der Paulus seinen Aposteldienst verteidigt. Und er geht sogar so weit hin zu sagen, ja, er selber hat ja auch Jesus gesehen, also er muss richtig argumentieren. Und er sagt, da haben wir ja kein Recht, Frauen mitzunehmen auf unsere Reisen, wie es auch die anderen Apostel tun und so weiter. Und er verteidigt in dem Ganzen immer wieder sein Apostelamt. Und da jetzt im zweiten Korintherbrief nimmt er eben erneut darauf Bezug und sagt, müssen wir jetzt wieder so anfangen, müssen wir jetzt wieder unser Apostelamt, oder muss ich mein Apostelamt verteidigen, müssen wir uns erneut selber empfehlen? Oder brauchen wir Empfehlungsbriefe? Ja, Empfehlungsbriefe, es hat nämlich andere Leute auch gegeben, die umher gewandert sind. Ja, das waren teilweise falsche Prediger, falsche Evangelisten. Ich bezeichne sie mal als Möchtegern-Apostel, ja, die irgendwelche Fake-Briefe gehabt haben. Fake ist ja ein tolles Wort, die Fake News. Damals hat es schon die Fake-Briefe gegeben. Ja. Das war auch nichts Echtes. Hat irgendjemand unterschrieben, aber es war Fake. Und Paulus sagt, müssen wir uns jetzt selber empfehlen oder brauchen wir solche Empfehlungsbriefe? Alles Humbug, sagt er. Er sagt, ihr seid unser Brief. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen und gelesen von den Menschen, die rundherum sind. Ihr seid ein Brief Christi. Ein Brief Christi, ausgefertigt von uns im Dienst. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, ausgefertigt von uns im Dienst. Warum? Weil für mich das ausdrückt, dass Gott gläubige Menschen braucht, um die Nichtgläubigen zu erreichen. Wenn Apostel Paulus und auch die anderen Apostel und Jünger nicht unterwegs gewesen wären, ja, wie hätte Gott die Menschen erreicht? Natürlich, wir wissen, er hätte einen Esel verwenden können, hat im Alten Testament schon gemacht, einen Esel, um zu jemandem zu sprechen. Oder kann er aus den Steinen was Lebendiges machen. Aber das ist nicht der Weg, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet durch Menschen, durch Gläubige, um Nichtgläubige zu erreichen. Es kommt sogar hin und wieder vor, dass Gott Ungläubige verwendet, um Ungläubige zu erreichen. Oder Ungläubige, um zu Gläubigen zu sprechen. Mir auch schon oft passiert. Aber der Regelfall ist, dass Gott seine Kinder verwendet, um die verlorene Welt, um die Nichtgläubigen zu erreichen. Ihr seid ein Brief, ausgefertigt von uns, also vom Apostel Paulus und seinen Mitstreitern im Dienst. Ja? Und genauso wie Gott den Apostel Paulus und seine Mitstreiter verwendet hat, möchte er auch dich und mich verwenden. Ja? Und dass Menschen zum Glauben kommen, das passiert nicht irgendwie zufällig, sondern weil Menschen gehorsam sind und sich von ihm gebrauchen lassen. Gebrauchen ist vielleicht auch nicht so das optimale Wort. Ja. Ich sage es einmal so, Gott lässt uns teilhaben am Sieg. Gott lässt uns teilhaben am Sieg. Weil jetzt mal, wenn ein Mensch zu Christus findet, ist das ein Sieg Gottes. Das ist, kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer Fußballmannschaft. Wenn du Fußballer bist, dann trainierst du auch nicht hart, um dann auf der Reservebank Platz zu nehmen, sondern du willst teilhaben am Spiel. Ja. Und man merkt es dann immer, wenn Fußballer, geht nicht nur um einen Ronaldo, aber auch andere, wenn die ausgewechselt werden, dann ziehen sie so um ihn, warum muss ich jetzt runter vom Spielfeld? Ja. Die Leute wollen mit teilhaben. Ja. Und es ist ein Privileg, dass Gott da uns teilhaben lässt an seinem Plan, um die verlorenen Menschen zu erreichen. Niemand von uns möchte auf der Reservebank sitzen. Also, ihr seid ein Brief Christi, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben mit dem Geist Gottes. Geschrieben mit dem Geist Gottes. Gott ist derjenige, der unsere Lebensgeschichte schreibt. Nicht mit Tinte ist unser Leben geschrieben, sondern mit dem Geist Gottes. Auch nicht mit irgendeiner Tastatur, sondern eben, wie gesagt, durch den Geist Gottes. Und Gott schreibt mit jedem von uns eine ganz persönliche Lebensgeschichte. Geschrieben auf fleischene Herzen, nicht auf irgendwelche Steintafeln, auch nicht geschrieben auf Twitter, Instagram, Facebook oder sonst irgendein, ich sag's einmal, unsoziales Medium, weil sozial sind die ja gar nicht da, oder? Eigentlich verlernen wir ja das soziale Leben durch diese Medien, bei allen den Vorteilen, die sie bieten, natürlich, dass man schnell irgendwelche Nachrichten kriegt. Aber eigentlich sind sie gar nicht so sozial, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Also geschrieben mit dem Geist Gottes auf fleischerne Herzen. Jeder von uns hat eine eigene Lebensgeschichte und es geht um Lebensveränderung. Und ich denke, welches Zeugnis ist besser des Glaubens als ein verändertes Menschenleben? Ich denke, ein verändertes Menschenleben ist das größte Zeugnis für Gott. Ich war vor einiger Zeit, ja, das ist auch schon ein bisschen länger her jetzt wieder, ja, war ich bei Word of Life, war selber dort Bibelschüler, Student, auch Missionar mit WDL. Und dort haben wir auch gelernt, uns ein Zeugnis zu geben. Ja. Maximal 2 Minuten. Ja. Und dann wäre es dazu, das war meistens der Einstieg, und dann hat man erzählt, ja, genau. Das habe ich auch hunderte Male dann weitergegeben, auch wo in Gemeinden war. Ja, der Haken ist, mein Lebenszeugnis ist jetzt nicht so spektakulär, ja, wie manche andere. Wenn ich da an den Marco denke oder Matthias oder Peter, du hast letzten Sonntag dein Zeugnis geben. Und ich finde es super, dass du das gemacht hast. Und es hat mich sehr bewegt. Und es macht einfach deutlich, dass Gott mit jedem von uns einen individuellen Weg geht, wie er die herausgerissen hat aus dieser Welt und auch wie er auf unzählige Weise, unzählige Male und auf unterschiedliche Art und Weise in dein Leben eingegriffen hat. Ja. Das heißt, Gott ist der, der unser Leben in seiner Hand hat und unsere Lebensgeschichte schreibt. Und ich habe gedacht, ich nehme euch ein Zeugnis mit als Beispiel, weil Zeugnisse, wie gesagt, sehr bewegend sind. Ich habe gestern Abend noch eins ausgesucht und da würde ich jetzt den Ernst bitten, dass er das sagt, ab Minute 4 bis Minute 12. Von einem, der davor in Alkohol und Drogen verstrickt war und dann aber Jesus gefunden hat. Er erzählt da davor, deshalb habe ich es ein bisschen abgekürzt, von einem Jungen, dem er begegnet ist. Und da erzählt er dann ab Minute 4 weiter, was es mit dem Jungen auf sich hat. Genau. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das ist eine deutsche Übersetzung. Ton braucht man natürlich noch, ja.
Das, was er hatte, war irgendwie gesund und gut. Ich beobachtete ihn, bis er aus meinem Blickfeld verschwand, und dann schüttelte ich den Kopf und dachte, was um alles in der Welt war das? Der Park geht in einen Wald über und ich lief vielleicht einen Kilometer weit bis zu seinem Ende. Dort floss ein kleiner Bach. Ich kletterte die steile Böschung hinunter und setzte mich auf einen Felsen am Bach. Ich saß dort ganz versteckt. Man konnte mich von oben nicht sehen. Niemand, der auf den Wanderwegen unterwegs war, sah mich. Aber etwa 10 Minuten später hörte ich ein seltsames Geräusch und der gleiche Junge rutschte auf der anderen Uferseite die Böschung herunter und setzte sich mir gegenüber auf einen Felsen. Ich warf einen Stock ins Wasser und er tat das Gleiche. Ich sah damals ein bisschen anders aus als heute. Ich hatte mir seit 7 Jahren die Haare nicht mehr schneiden lassen und hatte also eine ziemliche Mähne. Außerdem hatte ich oft Zöpfchen und Federn in den Haaren. Und ich hatte einen langen roten Bart. Der Junge schaute mich eine Weile an und sagte dann, kann ich dich was fragen? Ich nickte, er fragte, kennst du Jesus? Und ich dachte ehrlich gesagt, ich glaube, er denkt, ich bin Jesus. Das war wirklich mein erster Gedanke. Dann sprang er über die Felsen, setzte sich neben mich, schaute mich an und fragte, ist Jesus nicht wunderbar? Er redete, als ob Jesus noch leben würde. Das war so merkwürdig. Ich weiß noch, dass ich dachte, ist ja schräg. Der denkt, Jesus lebt noch. Aber er redete weiter und sprach von seiner Beziehung zu Jesus. Und dann sagte er, komm, du musst meine Mom kennenlernen. Und aus irgendeinem Grund ging ich mit. Das war Gott, der nach mir suchte. Nur wusste ich das damals noch nicht. Ich ging mit dem Jungen bis dorthin, wo wieder Wiese war. Dort schlief eine Frau. 2 kleine Mädchen waren bei ihr. Das waren seine Schwestern. Die Frau wachte auf und der Junge sagte, schau mal, wen ich gefunden habe. Ich redete ein paar Minuten mit ihnen und auf einmal sagte sie, Sie müssen mitkommen und mit uns essen. Ich weiß noch, wie ich dachte, ich kann auf gar keinen Fall mitkommen. Ihr seid die seltsamsten Leute, denen ich je begegnet bin. Ich sagte, nein, danke, schön, Sie kennengelernt zu haben. Aber als ich weggehen wollte, rief sie mir die Adresse hinterher. Ich schob das weg. 2 Wochen später hatte ich auf einmal das überwältigende Bedürfnis, zu diesen Leuten zu gehen, und die Adresse fiel mir wieder ein. Das war Gott, der nach mir suchte. Ich fand die Straße, stellte mein Auto ab und stieg aus. Es war eine steile Straße. Als ich sie hinunterging, lehnte sich die Mutter des Jungen aus dem Fenster eines Hauses und rief, Bay! Sie nannten mich damals Bay. Sie rief, Bay, hier oben. Ich sagte, okay, und ging hinein. Das Essen war fertig. Sie hatten einen Platz für mich gedeckt und sie sagte, wir haben auf dich gewartet. Der Herr hat uns gesagt, dass du heute kommst. Und ich, wie bitte? Damals hatte ich eine ziemlich schlechte Angewohnheit. Ich weiß, dass das nicht überall gleich ist, aber hier in den USA ist es üblich, einen gewissen Abstand zu halten. Wenn man mit Leuten spricht und ihnen zu nahe kommt, dann fühlt sich das einfach komisch an. Das ist nicht überall auf der Welt so. In anderen Kulturen geht man manchmal sehr nah aneinander heran. Auf jeden Fall kam ich den Leuten hier immer viel näher, als es üblich ist. Und als sie sagte, Jesus habe ihr gesagt, dass ich kommen würde, rückte ich so nah an sie heran. Meine Nase berührte beinahe ihre und fragte, wer hat ihnen das gesagt? Sie wich zurück und sagte, Jesus. Ich sagte, okay. Ich besuchte die Familie danach immer wieder, stellte viele Fragen und mir wurde klar, dass etwas dran sein könnte. Aber ich vertraute mein Leben nicht Jesus an. Ich zog mit einem Freund nach Mexico City und wurde in ein paar illegale Sachen verwickelt. Ich war unglücklich, obwohl ich alles hatte, von dem ich dachte, dass es mich glücklich machen würde. Wir hatten genug Geld. Es war immer Bargeld da. Es gab viele Mädchen und es gab sehr viele Drogen. Aber ich war unglücklich. Das war Gott. Vielleicht fühlen auch Sie sich unglücklich. Dann sage ich Ihnen, Gott versucht, Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Er sucht Sie. Sie haben an anderer Stelle keine Freude und Zufriedenheit gefunden. Gott sucht Sie. Ich sagte zu meinen Freunden, ich gehe. Sie fragten, wann? Und ich sagte, jetzt gleich. Ich setzte mich in mein Auto und fuhr die 5000 Kilometer zurück nach Oregon. Ich kaufte einen Kasten Bier und trank den auf der Heimfahrt. Ich machte ein paar Tage eine Bierdiät. Ist nicht zu empfehlen. Man muss viel zu oft anhalten. Als ich ankam, ging ich zu der Familie, stellte viele Fragen und wurde immer überzeugter davon, dass an dieser Jesus-Sache etwas dran sein musste. Aber ich hatte Fragen, auf die ich keine Antworten fand. Meine Freunde bombardierten mich mit Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Eines Abends war ich bei Freunden, die oben in den Bergen wohnten. Eine alte Naturstraße führte an ihrem Haus vorbei. Ich ging an diesem Abend hinaus, legte mich auf die Motorhaube meines Autos und betete zum ersten Mal in meinem Leben richtig zu Gott. Ich lag auf der Motorhaube meines Autos und sagte, Gott, wenn es dich gibt und diese Sache mit Jesus stimmt und er dein Sohn ist, was ist dann damit? Und ich stellte Gott eine Frage. Ich lauschte, aber hörte nichts. Dann stellte ich Gott eine andere Frage und lauschte, aber ich hörte wieder nichts. Dann fing ich an zu weinen und schrie Gott an. Ich schrie eine andere Frage. Ich glaube, ich schrie zwei oder drei Fragen hinaus, aber ich hörte nichts. Ich rutschte von der Motorhaube, wischte mir das Gesicht ab, ging ins Haus und ging schlafen. Ich schlief auf ihrem Sofa. Und am nächsten Morgen sprach Gott zu mir. Ich weiß nicht, woher ich wusste, dass es Gott war, aber intuitiv spürte ich, das ist Gott. Er sagte, ich solle wieder zu der Familie gehen. Das tat ich. Und als ich dort ankam und eintrat, packten sie gerade ihre Sachen. Ich fragte, wohin geht ihr? Und sie antworteten, in die nächste Stadt, nach Medford. Dort gibt es eine Straßenmission. Da sprach Gott zum zweiten Mal zu mir. Ich wusste intuitiv, dass es Gott war. Er sagte in meinem Inneren, geh mit. Ich hörte das ganz deutlich in meinem Inneren. Und ich antwortete innerlich, vergiss es. Dann sagte ich innerlich, na gut, Gott, wenn Sie mich einladen, gehe ich mit. Sofort drehte sich die Frau um und fragte, Bayless, kommst du mit? Und ich sagte, okay, klar. Am Abend saß ich in der ersten Reihe. Ich war vorher noch nie im Gottesdienst einer Straßenmission gewesen. Es sollte Lebensberichte geben. Ich wusste nicht, was das war. Vorn stand ein großes Rednerpult. Eine kleine Frau kam nach vorn und stellte sich dahinter, um ihren Bericht zu geben. Aber stattdessen wiederholte sie beinahe wortwörtlich die Frage, die ich Gott am Abend zuvor in den Bergen gestellt hatte, und beantwortete sie anhand der Bibel. Da fing ich an zu weinen. Danach stand jemand anderes auf, stellte die zweite Frage, die ich Gott gestellt hatte, und gab anhand der Bibel die Antwort darauf. Ich fing an zu schluchzen. Dann stand der Nächste auf. Alle stellten genau die Fragen, die ich Gott gestellt hatte, und gaben dann anhand der Bibel die Antwort. Mir wurde klar, dass das alles geplant war. Gott hatte nach mir gesucht. An diesem Abend vertraute ich in dieser kleinen Straßenmission Jesus mein Leben an. Das ist nun fast 40 Jahre her. Gott hat mir
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr das Zeugnis jetzt gehört habt, aber mir jetzt persönlich sehr berührt, gestern Abend und jetzt auch erneut, einfach zu sehen, wie Gott in das Leben von diesem B reingesprochen hat und ja, wie er einfach das Wunder getan hat und ihn auf ganz individuelle Art und Weise zum Glauben geführt hat. Ja, und er hat dabei einen Jungen verwendet, initial. Ja. Wir wissen nicht, wie alt er war. Aber ich sage einfach, du musst keine große Ausbildung haben, damit Gott ja, die gebrauchen kann für sein Königreich. Ja, auch wir sind so ein Brief Christi und wir brauchen auch nicht so ein spektakuläres Zeugnis haben wie dieser B oder wie sonst irgendjemand. Gott verwendet ganz normale Menschen wie dich und mich. Ja, um zu anderen Menschen zu reden. Beim einen ist es mehr die Wahrheit, was durchkommt, beim anderen mehr die Barmherzigkeit. Ich glaube, Gott hat ganz unterschiedliche Charaktere in seinem Reich und jeden von uns möchte er auf individuelle Art und Weise verwenden. Dein Leben ist ein Brief Christi. Der zweite Punkt, dein Leben ein Dienst unter dem neuen Bund. In Vers 5 macht Paulus deutlich, dass sein Dienst nicht aus eigener Kraft geschieht, sondern dass Gott derjenige ist, der uns fähig gemacht hat. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Die Hoffnung für alle sagt, wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Das heißt, Gott ist der Handelnde in unserem Leben und auch durch uns. Dann sagt der Paulus, dass wir Diener des neuen Bundes sind. In Vers 6, im Gegensatz zu diesen falschen Aposteln, die auch als Judaisten bezeichnet werden. Im Alten Testament haben ja eigentlich die Juden alles gehabt. Ja, sie haben das Gesetz gehabt, sie haben die Stiftshütte gehabt, den Tempel, den ganzen Dienst, was damit verbunden war. Aber das Problem, kann man sagen, war, dass sie in dem Tun verhaftet waren. Ja? Und das Tun ist nicht das, was uns befreit vor Gott, sondern dass man von dem Tun wegkommt zu dem Getan. Ja? Das heißt, nicht die eigenen Werke, sondern das Werk hat Jesus Christus vollendet am Kreuz auf Golgatha. Weg von dem Tun zu kommen, hin zu dem Getan. Israel ist im Alten Testament gescheitert, in dem Alten Bund. Und das war auch der Grund, warum dann Gott einen neuen Bund versprochen hat. In Jeremia Kapitel 31. Jeremia Kapitel 31, lesen wir die Verse 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lernen und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und dann kommt in den nächsten Versen kommt ein Abschnitt, wo der Paulus diesen alten Dienst mit dem neuen Dienst vergleicht. Ja. Diesen alten Dienst des Todes mit dem neuen Dienst der Gerechtigkeit. Und Paulus sagt, der alte Dienst war nicht schlecht. Dieser alte Dienst ist bereits in Herrlichkeit geschehen, sagt er. Da war viel Gutes. Der Dienst war so herrlich, dass die Leute nicht einmal ins Angesicht Mose blicken konnten wegen der Herrlichkeit, als er am Berg Sinai war, die Gesetzestafeln empfangen hat und jedes Mal, wenn er mit Gott gesprochen hat. Das war so eine herrliche Ausstrahlung, die sich von Gott auf Mose übertragen hat, dass Mose sein Angesicht einhüllen musste mit einer Decke, weil es die Leute nicht vertragen haben. Dieser Dienst war schon herrlich. Aber wir haben einen viel herrlicheren Dienst, den Dienst des Geistes, der viel mehr bestehen bleibt. Da geht es um das Evangelium, was uns Menschen verändert und was zum Leben führt. Wie wir es jetzt auch in dem Zeugnis von diesem B gehört haben. Und Paulus sagt nichts anderes als, wenn dieser Dienst der Verdammnis, also sprich der Dienst in dem Alten Testament, bereits herrlich war, wie viel mehr ist es dieser Dienst der Gerechtigkeit. Nämlich, weil Menschen von ihrer Schuld freigesprochen werden. Ich habe gestern noch ein anderes Zeugnis gehört, habe mir überlegt, ob ich das heute sagen soll. Da ist es um einen Muslim gegangen, der voll Eifer für den Islam unterwegs war, Menschen auch verfolgt hat, ja, und wo er dann auch ein persönliches Erlebnis, Glaubenserlebnis gehabt hat und wo er dann wirklich zu Tränen gerührt, auf dem Boden zusammengebrochen ist, nachdem er seine Schuld zu Gott rausgeschrien hat und gesagt hat, Herr, vergib, und da ist Gott in sein Leben getreten. Da sehen wir auch, Gott spricht an anderen Orten unseres Planeten zu gewissen Volksgruppen auch wieder auf ganz andere Art und Weise. Ja. Weil es auch teilweise notwendig ist, weil andere Wege und Methoden auch gar nicht zugelassen sind. Das heißt, in Ländern wie Iran, Irak und so weiter, glaube ich, werden wir auch noch viel mehr Wunder dieser Art sehen und erleben. Wo nämlich öffentlich verboten ist, das Wort Gottes zu lesen. Ich meine, wir dürfen da ja viel mehr. Da kann ja Gott ganz anders zu uns sprechen durch sein Wort. Im Iran muss er es oft durch Wunder tun. Wo irgendeiner vorbeikommt und sagt, geh zu dem, da findest du ein Buch. Oder findest du eine Bibel, oder wo Leute auch vielleicht eine Vision haben. Ich weiß, das passt jetzt nicht in unser evangelikales Glaubensverständnis hinein, aber Gott kann man nicht irgendwie in eine Box eindrängen. Gott hat ganz unterschiedliche Wege. Also, wenn dieser alte Dienst bereits herrlich war, dieser alte Dienst der Verdammnis, so nennt er es, wie viel mehr ist es der Dienst der Gerechtigkeit? Und wie viel mehr oder wie viel herrlicher wird die zukünftige Herrlichkeit sein, die Gott für uns bereithaltet? Das Traurige ist, so empfinden wir es zumindest oft, ist, dass sich die Herrlichkeit, die wir erleben, nicht einfrieren lässt. Ja? Wie so ein Foto, so eine Momentaufnahme. Ja? Das ist dann nur eine Momentaufnahme, aber die Herrlichkeit Gottes lässt sich nicht einfrieren oder konservieren. Die Frage ist, wie oft haben wir schon in unserem Leben einen Gottesdienst oder irgendein Event erlebt, wo wir uns gewünscht haben, bah, der Moment, der sollte jetzt eigentlich nie vergehen. Ja? Es ist so herrlich da, der Lobpreis ist so super, das verkündigte Wort, Gott spricht jetzt gerade zu mir, Gott schenkt mir jetzt so einen Frieden, ich wünschte, dieser Moment würde nie vergehen. Haben wir das nicht alle schon erlebt, nicht nur einmal, sondern oft, ohne dass wir an den grauen Alltag morgen dann denken, Montag, wo es wieder in die Arbeit oder sonst wohin geht, oder in alte Beziehungen, die mit Problemen behaftet sind, sondern wir denken einfach nur an diesen Moment und denken, dieser Moment sollte eigentlich niemals vergehen. Ich kann mich erinnern, auch wieder Zeitl zurück, ja, Pfingstjugendtreffen 1987 in Graz, da war ich das erste Mal dabei. Und das war auch so ein Moment. Ja, ein dreitägiges Event mit einem Evangelisten, der klar das Wort Gottes verkündigt hat, ca. 400 Jugendliche auf einen Haufen, alle gemeinsam ein Verlangen, Gott zu begegnen. Und Gott hat gesprochen und gewirkt. Ich bin damals nicht in erster Linie wegen dem Wort hingefahren, sondern ja, weil es da einen Sport gegeben hat, Fußball und so weiter, ein Turnier. Natürlich Seminare hat es auch gegeben, war auch interessant. Aber wegen der Botschaft bin ich nicht in erster Linie hingefahren. Aber Gott hat da klar bei diesem Event in mein Leben gesprochen. Und allein vom Gefühl hätte ich mir gewünscht, dass dieses Wochenende noch 3 Tage geht oder länger. Ja. Ich war einfach ergriffen vom Geist Gottes. Gottes Gegenwart war deutlich spürbar und Gott hat durch sein Wort, durch den Verkündiger direkt in mein Leben gesprochen. Aber wie gesagt, wir können solche Momente nicht einfrieren, nicht konservieren. Und so wie die Herrlichkeit im Alten Testament bei Mose vergangen ist, wo sein Angesicht dann immer weniger geleuchtet hat, so ist auch die Herrlichkeit damals bei dem Pfingstjugendtreffen in meinem Leben zumindest wieder nach und nach vergangen. Wobei ich sagen muss, die Frucht, die da entstanden ist, die ist für die Ewigkeit und die wird nie vergehen. Ja. Von dem her hinkt das Beispiel vielleicht ein bisschen. Aber ich erwähne es deshalb, weil ich nochmal einen Kontrast weiterziehen möchte. Altes Testament, dann die Erlebnisse, was wir haben, zu der zukünftigen Herrlichkeit, die wir eines Tages erleben werden. Und die wird dann unvergänglich sein, weil sie zeitlich nie endend sein wird. Der Paulus sagt im Römer 8 dazu einiges, die Verse 18 bis 23 darf ich kurz vorlesen. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Hahn der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und wie herrlich diese Herrlichkeit ist, da gibt uns der Apostel Johannes in der Offenbarung natürlich einen bleibenden Eindruck. Kapitel 21, wenn er sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Das heißt, die zukünftige Herrlichkeit ist noch einmal größer. Das heißt, es wird immer besser. Es wird immer besser. Und diese Herrlichkeit ist permanent. Dritter und letzter Punkt. Dein Leben ist geprägt von Freiheit und zunehmender Herrlichkeit. Ab Vers 12 bis 18. Unsere Hoffnung und unser Leben in Christus bringt viel Freimütigkeit, schreibt der Paulus in Vers 12 und 13. Das heißt, wir brauchen keine Furcht vor Menschen haben. Wir brauchen unser Angesicht nicht verhüllen, so wie Mose das damals tun musste. Israel sollte nämlich nicht auf das Vergehende blicken, dass das wieder weniger geworden ist. Das ist auch nicht gerade sehr ermutigend. Und abgesehen davon haben sie diese Herrlichkeit nicht ausgehalten. Aber jetzt noch ein Wort zu Israel. Es geht in dem Text da um Israels Decke, die der Paulus da beschreibt. Und er sagt ganz klar, ihr Sinn ist verstockt. Israel als Volk betrachtet, ich rede jetzt nicht von Individuen oder von messianischen Juden, sondern als Volk betrachtet, das physische Israel, wie wir es im Alten Testament kennengelernt haben, ist leider im Alten Testament stecken geblieben. Sie erkennen die wahre Botschaft nicht, nämlich Christus, beziehungsweise das freimachende Evangelium Jesu Christi. Obwohl doch das ganze Alte Testament nur eine Botschaft hat, nämlich Jesus Christus, so wie der Luther das schreibt. Das ganze Alte Testament treibt Jesus Christus. Ja? Wenn man genau jedes Buch analysiert, im Alten Testament wird man bei jedem Buch feststellen, Christus zieht sich wie ein roter Faden durch, bis ins Neue Testament. Aber Israel hat es nicht erkannt. Eines Tages werden sie es erkennen. Es ist nach wie vor eine Decke auf ihnen, sie können es nicht erkennen. Und diese Decke kann nur in Christus beseitigt werden. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 16 vor, weil die das klar aussagen. Aber ihr Sinn, da geht es um die Söhne Israel, ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es, nämlich das Volk Israel, sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Die lese auch aus dem Alten Testament, Sacharja 12, die Verse 8 bis 9, weil es da klar zum Ausdruck gebracht wird, wann das passieren wird. An jenem Tag, und da geht es um die Wiederkunft Christi, wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Weil sie da erkennen werden, wen sie gekreuzigt haben und wen sie beim ersten Mal abgelehnt haben. Und der Paulus schreibt es auch in Römer 11, ab Vers 25. Die Kapitel Römer 9, 10 und 11 sind drei ganz wichtige Kapitel im Neuen Testament, um auch das Alte Testament zu verstehen und den heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch ihren Ungehorsam, so sind jetzt auch sie eurer Begnadigung gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie nun unter die Begnadigung kommen. Die Begnadigung des Volkes Israel als Volk, die steht noch aus. Aber Gott schreibt auch weiter Geschichte mit seinem Volk Israel. Ja, diese Decke, wie gesagt, kann nur in Christus beseitigt werden. Und der Herr ist der Geist, der uns verändert. Der Herr ist der Geist, der uns in die Freiheit führt. Israel als Volk ist leider noch ein Knecht des Alten Testaments. Gleich wie wir es auch bei vielen Sekten finden, die meinen, sie können irgendwie aus Werken errettet werden oder auch in der einen oder anderen Großkirche wo sie bei einer Werksgerechtigkeit stecken geblieben sind. Wir müssen weg, wie ich es vorher schon gesagt habe, von dem Tun zu dem Getan. Christus ist der, der uns befreit und in die Freiheit führt. Und wir, da macht der Paulus nämlich den Kontrast, wir dürfen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, sagt er in Vers 18. Das ist ein Privileg. Und auch, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das kann nur der Geist Gottes tun. Und er verwendet dazu sein Wort. Und wenn man Menschen betrachtet, man erkennt es an den Augen, ob er leuchtend in den Augen ist oder ob Menschen irgendwo in einer Sünde gefangen sind. Wenn Christus in das Leben von Menschen tritt, dann befreit er sie. Und man merkt es dann oft an den Augen, dass der Blick frei wird und dass da Freude und Friede und all diese positiven Eigenschaften dann zu sehen sind. Noch einmal, das Bewusstsein, nur der Herr kann diese Decke entfernen. Auch bei uns Mitmenschen. Wir sollen ein Zeugnis sein, wir sollen uns von Gott verwenden lassen, aber müssen wir uns auch bewusst sein, wir können da nicht etwas erzwingen, sondern die Decke kann nur Gott wegnehmen. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Beispiel von diesem B, das war etwas, das hat nur Gott schenken können. Ja, damit bin ich am Ende. Nochmal die drei Punkte. Dein Leben ist ein Brief Christi. Es ist ein Zeugnis für andere Menschen. Du stehst im Dienst für Gott unter dem neuen Bund des Geistes. Und der Geist Gottes schenkt echte Freiheit und vor allem eine zunehmende Herrlichkeit. Amen.